Stimmkontor. Ungefiltert.
Ein Hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen hier zu Stimmkontor Ungefiltert. Hier am Mikrofon, wie gewohnt, der Michael und ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Hast du was zu trinken? Hast du was zu schnabulieren? Mach es dir bequem. Ich lege jetzt los mit einem ganz spannenden Thema. Mir ist nämlich vor einigen Tagen in den sozialen Medien ein Beitrag begegnet aus meinem eigenen beruflichen Umfeld. Aus der Logopädie, aus dem Sektor Stimmarbeit. Darunter habe ich kommentiert, weil mir die Richtung nicht gefallen hat. Und dann hat sich daraus ein Kommentarchat ergeben, wo andere KollegInnen noch drunter geschrieben haben. Ja, und die Kommentarspalte hatte dann schon eine Größe erreicht, aber der man eine Weile scrollen muss, kann man sagen. Was dort über Transmenschen geschrieben wurde, das beschäftigt mich bis heute. Und zwar, ja, ganz intensiv. Ganz wichtig, heute im Podcast möchte ich keine Namen nennen. Ich möchte jetzt auch keine Screenshots sharen. Also auch in den Footnotes wirst du dazu erstmal nichts finden. Mir geht es erstmal darum, Aussagen, die im logopädischen Feld anschlussfähig geworden sind und darum, was das für unsere Versorgung bedeutet, mal zu beleuchten. Einzelne Personen stehen hier heute überhaupt nicht zur Debatte. Die Aussagen, die in diesem Chat und in diesen Kommentaren getan worden sind, liefen im Kern auf zwei Dinge hinaus. Erstens, Transfrauen seien biologische Männer und hätten in Frauenräumen nichts zu suchen. Zweitens, das ist ein Teil, der mich total umtreibt, Transfrauen würden in die Nähe von sexualisierter Gewalt gerückt. Über diesen zweiten Punkt will ich heute vor allem sprechen, weil er sich nämlich überprüfen lässt. Ganz kurz zur Einordnung. Warum ich das jetzt nicht als politische Debatte behandle, an der ich mich beteiligen kann oder auch nicht. Transpersonen sind in der Stimmtherapie eine reguläre PatientInnengruppe. Stimmliche Transition, also die Arbeit an Sprechstimmlage, Resonanz, Artikulation, Prosodie, Identitätsarbeit, gehört zum logopädischen Leistungsspektrum. Wer in diesem Feld arbeitet, behandelt Transmenschen. Ja, ob wir darüber sprechen oder nicht. Natürlich kann man sich gegen Stimmarbeit entscheiden oder gewisse Schwerpunkte haben, aber das gehört zur logopädischen zum Leistungsspektrum einfach dazu. Dazu kommt auch der diagnostische Rahmen. Die ICD-11 der WHO hat Transidentität aus dem Kapitel der psychischen Störung herausgenommen und führt sie unter Geschlechtsinkongruenz im Kapitel zur sexuellen Gesundheit. Das ist der Stand der Klassifikation, mit dem wir alle arbeiten. Wenn also in einem berufsfachlichen Umfeld Aussagen fallen, die eine PatientInnengruppe pauschal abwerten, dann ist das auch eine Frage der Berufsausübung. Jetzt wollen wir das mal so ein bisschen aufrollen. Wir wollen jetzt nicht nur darüber sprechen, dass zur Logopädie diese Arbeit gehören kann und wenn man sich im Bereich Stimme ausbreitet, dass einem das begegnen wird. Wir wollen auch über die Sorgen und Nöte und die Argumente sprechen, die dort auch gefallen sind. Und als erstes möchte ich gerne über sexualisierte Gewalt sprechen. Große Triggerwarnung hier für dich, wenn das Thema dich sehr belastet, überspring die Folge, hör dir eine andere an. Jetzt sprechen wir über sexualisierte Gewalt und wie diese eigentlich zustande kommt. Die Präventionsforschung zur sexualisierten Gewalt beschreibt seit Jahrzehnten ein sehr konsistentes Muster. Übergriffe geschehen weit überwiegend im Nahfeld, in Familien, in Vereinen, in Schulen, in Einrichtungen und auch in Gemeinden. Täter nutzen bestehende Nähe, sie nutzen Vertrauen, sie nutzen Positionen mit Zugang und mit wenig Aufsicht. Sie suchen sich Gelegenheitsstrukturen. Genau deshalb sehen Schutzkonzepte so aus, wie sie aussehen. Vier-Augen-Prinzip, transparente Raumkonzepte, Beschwerdewege, die auch dann funktionieren, wenn die beschuldigte Person Autorität hat. Verhaltenskodizes, erweiterte Führungszeugnisse. Kein einziges wirksames Schutzkonzept arbeitet mit einer Kontrolle von Chromosomen am Eingang, weil das in der tatsächlichen Tatdynamik vorbeigeht. Der Weg, der in der Kommentarspalte, von der ich gesprochen habe, unterstellt wurde, sieht anders aus. Er lautet, jemand durchläuft eine Transition, also Begutachtung, Hormontherapie über Jahre, soziale Kosten, gegebenenfalls Operation und anschließend Zugang zu einer Umkleide zu haben. Das beschreibt keinen realistischen Täterweg. Wer Zugang zu Schutzräumen sucht und bereit ist, Gewalt auszuüben, der geht einfach hinein. Dafür braucht es keine Transition. Und man kann das halt auch empirisch prüfen. Und das ist halt auch gemacht worden. Hasenbusch, Flores und Herman haben 2019 in Sexuality Research and Social Policy eine Untersuchung aus Massachusetts veröffentlicht. Verglichen wurden Kommunen mit und ohne Antidiskriminierungsregelungen, die den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen entlang der Geschlechtsidentität schützen. Ausgewertet wurden polizeiliche Vorfallsmeldungen zu Übergriffen, Sexualdelikten und Voyeurismus in Toiletten, Umkleiden und Sammelumkleiden. Ergebnis? Es gab keinen Zusammenhang zwischen solchen Regelungen und der Zahl oder Häufigkeit dieser Vorfälle. Die Meldungen waren insgesamt ausgesprochen selten. Die Zahl, die in dieser Debatte fast immer fehlt, betrifft die Gefährdung von Transpersonen selbst. Das Williams Institute an der UCLA hat Daten der US Trans Survey von 2022 ausgewertet. Danach berichteten 5,4% der befragten Trans- und nicht-binären Erwachsenen von mindestens einem körperlichen Angriff im Jahr vor der Befragung. Zum Vergleich, in der US-Gesamtbevölkerung ab 12 Jahren lag die gewaltsame Viktimisierung im selben Jahr bei 1,5%. Wer über Gefährdung spricht, muss halt die Zahlen mitsprechen lassen. Sonst diskutiert man über eine Gefahr, für die es gar keine Belege gibt, und übergeht eine, für die es die gibt. Was ganz wichtig ist, man muss halt auch über die Angst von Frauen sprechen. Und die möchte ich nicht übergehen, ganz wichtig. Die Angst von Frauen in Umkleiden, in Saunen, in Parkhäusern, nachts auf dem Heimweg, die ist real. Sie beruht auf Erfahrungen, auf Zahlen und auf einer Gewaltrealität, die überwiegend von Männern ausgeht. Diese Angst, ernst zu nehmen, ist für mich die Voraussetzung davor, überhaupt sinnvoll über Schutz zu sprechen. Und dieser Frust kommt halt auch nicht aus dem Nichts. Er kommt aus einer Gesellschaft, in der Männer mehr Einfluss haben, in der Gewaltschutz seit Jahren unterfinanziert ist, in der Plätze in Frauenhäusern fehlen, in der Verfahren eingestellt werden. Und er kommt aus Institutionen, die ihre Täter über lange Zeiträume gedeckt haben. Kirchen, Heime, Vereine, Sportverbände. Die Aufarbeitungsberichte dazu liegen vor. Und die sind halt auch nicht alt. Wer über Jahrzehnte erlebt hat, dass Schutz eingefordert werden muss und trotzdem ausbleibt, entwickelt ein Misstrauen, das ich für berechtigt halte. Das ist die eigentliche Erfahrung hinter vielen dieser Kommentare, die ich da gelesen habe. Dieser Frust zeigt allerdings in eine Richtung, in der die Gefährdung tatsächlich liegt. Es ist dieselbe Institutionslogik, die Täter gedeckt hat, gegen die Schutzkonzepte überhaupt entwickelt werden. Wenn sich der Frust gegen Transfrauen richtet, verfehlt er dieses Ziel und die Strukturen, die etwas ändern müssten, bleiben unbehelligt. Ernst nehmen heißt also, die Angst dort zu adressieren, wo sie entsteht, mit Personal, mit Aufsicht, mit funktionierenden Beschwerdewegen, mit Konsequenzen bei Übergriffen, mit baulichen Lösungen wie Einzelkabinen. All das kostet Geld und Aufmerksamkeit. Und was dabei überhaupt nicht hilft, ist der Ausschluss einer Gruppe, von der die Gefahr nachweislich empirisch nicht ausgeht. Damit ist keine einzige Frau sicherer und eine ohnehin gefährdete Gruppe wird zusätzlich exponiert. Ich möchte halt auch gerne benennen, wie die Argumentation funktioniert, weil sie halt immer gleich abläuft, wenn man so jetzt von der Kommentarspalte zu anderen Kommentarspalten schaut. Am Anfang steht immer ein Gefahrennarrativ, im englischsprachigen Raum als Predator Narrative beschrieben. Eine Gruppe wird über eine unterstellte Gefährlichkeit definiert, ohne dass diese belegt werden muss. Der Beleg wandert dann halt auf die andere Seite. Wer widerspricht, soll beweisen, dass nichts passiert. Dazu kommt dann eine Motivunterstellung. Wer für Zugang argumentiert, wird selbst verdächtigt gemacht. Das ist praktisch, weil man sich damit die inhaltliche Auseinandersetzung spart. Und drittens wird Uneindeutigkeit weggeräumt. Intersexuelle Variationen etwa, Chromosomenkonstellationen jenseits von XX und XY werden über einen kleinen Prozentsatz abgeräumt. Dabei ist das doch genau der Punkt. Eine Regel, die nur funktioniert, wenn man reale Varianz für vernachlässigbar erklärt, ist keine biologische Regel. Wenn dann noch die Forderung fällt, dass man ja auch Toleranz für die eigene Haltung erwarte, ist der Kreis geschlossen. Toleranz gegenüber Personen ist selbstverständlich. Toleranz bedeutet aber nicht, dass Behandelnde ihre PatientInnen abwerten dürfen und dafür Zustimmung erwarten. Und jetzt kommt es eigentlich zum Eigentlichen. Eine Haltung lässt sich im Praxisalltag nicht an der Garderobe abgeben. Sie zeigt sich in der Anamnese, im Umgang mit Namen und Pronomen, in der Frage, ob eine Person überhaupt erzählt, worum es ihr geht. Transpersonen erleben in der Gesundheitsversorgung häufig Erfahrungen, die dazu führen, dass Behandlungen abgebrochen oder gar nicht erst begonnen werden. Wer öffentlich schreibt, eine Gruppe stelle eine Gefahr dar, muss damit rechnen, dass Angehörige dieser Gruppe seine Praxis nicht betreten. Das ist eine Frage des Zugangs zur Versorgung und die geht über die einzelne Praxis hinaus. Wenn die betreffende Person zusätzlich Fortbildung geben oder Verbandsfunktionen ausüben oder was auch sonst wie machen in der Öffentlichkeit, das färbt natürlich. Ganz ehrlich, wenn ich auf diese Diskussion da in den sozialen Medien schaue, ich erwarte jetzt überhaupt nicht, dass da Personen geächtet werden. Ich erwarte eine Positionierung. Ich finde, dass die Verantwortlichen sich positionieren, dass sie Rede-Antwort stehen jenseits des Framings. Und daraus folgt aus meiner Sicht die Frage, wie sich zur öffentlich geäußerten Position zu einer Patientinnengruppe zum Berufsethos verhalten wird und ob es dazu eine Haltung der Personengruppe eines Vereins gibt. Ich habe heute diese Folge gemacht, weil sich die Debatte in Kommentarspalten nicht führen lässt und weil die fachlichen Grundlagen dazu einfach vorliegen. Wer selbst mit TranspatientInnen arbeitet und unsicher ist, findet Fortbildungen zu stimmlichen Transitionen und Anlaufstellen ebenfalls in den Shownotes und auch bei einem wunderbaren KollegInnen, die da draußen damit arbeiten. Und eins noch, seine Meinung zu äußern im öffentlichen Raum, das ist ein wichtiges Gut. Aber niemals Menschen abwerten. Menschen abwerten für ihre Identität, ihnen ihre Gesundheit und ihre Persönlichkeitsrechte absprechen, ist nicht der richtige Weg. Bis nächste Woche.